ARD.
Stolz präsentiert Annegret Raunig ihren jüngsten Nachwuchs. Im Jahr 2005 wurde der Lehrerin die Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten für ihr 13. Kind verliehen. Wenn alles gut geht, sitzt sie im Sommer wieder hier und präsentiert dann Nummer 14, 15, 16 und 17. Die Vierlinge sind das Ergebnis einer künstlichen Befruchtung. Aber warum will eine Frau mit 65 noch einmal Kinder auf die Welt bringen?
Oft wird tatsächlich die Frage gestellt, ja, gibt es denn ein Recht auf ein Kind? Und je länger ich darüber nachdenke, desto ärgerlicher finde ich diese Frage. Ich glaube, keine Person, kein Paar, das sich an die Fortpflanzungsmedizin wendet, glaubt, ein Recht auf ein Kind zu haben. Es gibt aber ein Recht in diesem Zusammenhang, nämlich ein Recht darauf, Zugang zu Hilfstechnologien zu haben. Jedenfalls solange nicht Grundrechte anderer Menschen auf essentielle Weise betroffen sind.
Reproduktionsmedizin, ein ziemlich sperriger Begriff für eigentlich ja etwas sehr Emotionales, was die meisten damit verbinden, nämlich der Wunsch nach einem eigenen Kind. Reproduktionsmedizin kann da nachhelfen, wie eben gehört. 2015 hat eine Frau mit 65 Jahren Vierlinge bekommen. Aber viele fragten sich auch, muss das sein? Gibt es ein Recht auf ein Kind oder ein Recht auf Zugang zu Hilfstechnologien? Und wo sind die Grenzen der Reproduktionsmedizin?
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Willkommen zu Synapsen, ich bin Lucy Kluth. Unseren Podcast bekommt ihr alle zwei Wochen freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Immer mehr Paare nehmen Kinderwunschbehandlung in Anspruch. Der Umsatz in der Reproduktionsmedizin steigt, liegt nach Schätzungen bei 100 Millionen Euro im Jahr in Deutschland. Menschen investieren also viel Geld für ihren Kinderwunsch. Aber wie kommt es überhaupt dazu? Warum sind manche Männer und Frauen unfruchtbar? Auf welche Methoden in der Reproduktionsmedizin können sie zurückgreifen? Und ist das die Garantie auf ein Kind? Viele Maßnahmen der künstlichen Befruchtungen und die Kinder, die daraus entstehen, sind heute gesellschaftlich akzeptiert. Das war 1978 noch ganz anders, als das erste sogenannte Retortenbaby auf die Welt kam in Großbritannien. Durch Verfahren wie zum Beispiel Eizellspende und Leihmutterschaft kann die Reproduktionsmedizin noch mehr Familien beim Kinderwunsch unterstützen. Aber beides ist aus ethischen Gründen in Deutschland verboten. Ist das noch zeitgemäß? Diese Fragen und noch viele andere bespreche ich heute gleich mit zwei Kolleginnen aus unserer Wissenschaftsredaktion, nämlich Nele Rössler. Als studierte Biologin beleuchtet sie die medizinisch-biologische Seite des Themas und Daniela Remus sitzt hier auch mit im Büro, wollte ich gerade sagen, mit am Tisch. Mit ihr spreche ich vor allem über ethische Fragen des Themas. Hallo ihr beiden, freut mich, dass ihr da seid.
Hi.
Ja, hallo.
Nele, von dir möchte ich als erstes wissen, du hast Biologie studiert. Ist das auch dein Zugang zu dem Thema Reproduktionsmedizin?
Also Reproduktion und auch Reproduktionsmedizin war im Studium schon Thema und das hat mich damals auch fasziniert. Ich glaube aber, das geht den meisten Menschen so. Es ist einfach ein faszinierendes Thema. Ich erlebe jetzt aber seit ein paar Jahren, also ich bin jetzt Mitte 30 und es ist einfach so ein Alter, denke ich, wo Familienplanung bei den meisten Thema ist, dass da auch viel Reproduktionsmedizin thematisiert wird oder dass ich auch merke, dass ja bekannte Persönlichkeiten wie Michelle Obama sich dazu äußern. Da habe ich den Eindruck, es ist einfach auch in der Öffentlichkeit immer präsenter.
Ja, ist ein Thema, das, von dem man sagen kann, das ist so in der Mitte der Gesellschaft angekommen, auf jeden Fall. Also du beschäftigst dich sozusagen auch aktuell damit. Bei Daniela, wie sieht das bei dir aus?
Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Erstens bin ich älter und insofern ist das für mich kein unmittelbar aktuelles Thema. Und der andere Punkt ist, ich beschäftige mich eben seit Jahren immer wieder mit so den Grauzonen, also im Medizinbereich, also die Grenzen zwischen Leben und Tod und deshalb eben auch mit der Reproduktionsmedizin. Da verändert sich unheimlich viel in den letzten Jahren und deshalb beschäftige ich mich eben auch immer wieder damit, weil sich eben auch viele ethische Fragen neu stellen beziehungsweise bestimmte Grenzen sich verschieben und da gucke ich eben auch drauf und das ist mein Interesse.
Über diese Grenzen sprechen wir auf jeden Fall heute. Wir steigen aber mal damit ein, weshalb ja überhaupt viele auf die Reproduktionsmedizin zurückgreifen, nämlich wenn es auf dem sogenannten natürlichen Weg nicht klappt mit einer Schwangerschaft. Stichwort Unfruchtbarkeit. Nele, aus Sicht der Biologie, welche Gründe gibt
es dafür?
Also starten wir gleich mal mit einer Schuldzuweisung. Reproduktionsmediziner sagen, dass ungefähr ein Drittel der Ursachen bei den beteiligten Frauen liegen, ein Drittel liegt bei den Männern und ein Drittel liegt bei beiden. Ganz kurz zur Einordnung. Die Wahrscheinlichkeit, auf natürlichem Weg schwanger zu werden, liegt pro Eisprung bei ungefähr 30%. Das sinkt mit dem Alter der Frau, muss man hier nochmal betonen. Wenn die Frau 30 ist, danach sinkt die Wahrscheinlichkeit so auf 20%. Ich finde es relativ schwierig, diese Zahl überhaupt so zu beurteilen, weil daraus geht für mich jetzt halt nicht hervor, wie oft hat das Paar Sex, hat das genau zum Eisprung Sex. Wissen Sie überhaupt, dass dieser Eisprung stattfindet? Also ist das mit dem Kalender irgendwie so grob über den Daumen oder wirklich per Ultraschall bestimmt? Aber was man sich merken kann, der Ratschlag von Medizinern ist, dass Paare ein Jahr lang ungeschützten Geschlechtsverkehr haben sollen. Und wenn die Frau dann noch nicht schwanger ist, dann sollte man sich Hilfe suchen oder zumindest mal einen Termin machen beim Arzt.
Also können wir hier festhalten, wenn es ein Paar ein Jahr lang versucht und es nicht klappt, dann ist das schon ein Hinweis, ja?
Ja. Ganz kurz zu den Gründen. Also gucken wir erstmal auf die Frauen, damit es ein bisschen sortierter ist. Da gibt es verschiedene Ursachen. Das kann sowas sein wie eine Krebserkrankung. Manchmal ist es aber auch einfach, dass man gewisse Hormone zu viel oder zu wenig hat. Also dass dann Ungleichgewicht entsteht oder besteht. Das kann zum Beispiel an der Schilddrüse liegen. Das Gewicht hat einen Einfluss. Also ein zu hoher oder ein zu niedriger BMI kann die Fruchtbarkeit beeinflussen. Und auch hier wieder wirklich ein Grund, das Alter der Frau und da dann auch das Alter der Eizellen.
Das heißt, auch die Eizellen altern, ja?
Ja, also beziehungsweise, fangen wir mal anders an, die sind auch irgendwann aufgebraucht.
Wie viele haben wir denn am Anfang?
Man rechnet so mit 1 Million Eizellen bei der Geburt eines Mädchens.
Wow.
Also das ist wirklich viel, aber bis zur Pubertät bleiben dann nur noch so 400.000 übrig, weil die anderen werden aussortiert, weil daraus keine fruchtbaren Eizellen entstehen könnten.
Ach krass.
Und pro Zyklus verliert man dann ungefähr so 1.000 Eizellen. Also das Mädchen ist in der Pubertät, bekommt ihre Tage, bekommt dann, also und verliert dann eben 1.000 Eizellen pro Zyklus. Und im Laufe der fruchtbaren Jahre werden dann so 400 Eizellen reif. Also das heißt, eine Frau könnte rein theoretisch 400 Kinder bekommen, wenn es nur nach den Eizellen geht. Also ist körperlich natürlich gar nicht möglich, ist auch gar nicht von der Lebenserwartung her möglich.
Glaube ich, noch nicht zu empfehlen.
Nee, sicherlich nicht. Und die Qualität der Eizellen nimmt aber auch ab. Also das heißt, je älter eine Frau ist, umso älter ist auch das Erbgut der Eizellen, also die DNA-Struktur. Und dadurch kommt es zu mehr Chromosomendefekten. Deshalb steigt das Trisomie 21-Risiko, je älter die Mutter ist. Das kann aber auch dazu führen, dass das Erbgut so geschädigt ist, dass der Fötus gar nicht lebensfähig wäre. Und das führt dann eben zu einer Fehlgeburt. Also deshalb, je älter die Eizelle, umso höher das Fehlgeburtenrisiko.
Okay, also das Alter ist ein Riesenthema in diesem ganzen Kontext. Daniela, über dieses Alter, ja über das beste Alter zum Kinderkriegen wird ja auch immer wieder diskutiert. Wir haben am Anfang einen krassen Fall gehört, wie ich finde, von einer Frau, die hat mit über 60 Vierlinge bekommen. Das ist sicherlich ein extremer Fall, aber es geht ja eigentlich immer um die Grenzen der Biologie. Was ist denn aus medizinethischer Sicht dazu zu sagen?
Ja, das ist schwierig, eben auf ziemlich vielen verschiedenen Ebenen. Also auf der einen Seite, das Alter der Mutter ist da natürlich tatsächlich relevant, jetzt in diesem Fall Ü60, also sogar 65. Dann natürlich die Frage der Zukunft der Kinder, die da dran geknüpft ist. Also wird diese Mutter das Aufwachsen der Kinder eigentlich angemessen begleiten können? Im Alter kommen dann ja doch die ein oder andere Krankheit. Wer weiß, wie viel Kraft sie hat, zu was sie da überhaupt in der Lage sein wird. Also um was geht's denn hier, wäre jetzt auf jeden Fall aus medizinethischer Sicht die Frage. Geht es um das Leid an Unfruchtbarkeit tatsächlich oder geht es vor allen Dingen um die Erfüllung eines sehr egoistischen Wunsches bei der Mutter? Und es gibt dazu ein Buch eines Soziologen, der heißt Andreas Bernhard, der hat ein Buch geschrieben, ist schon ein paar Jahre her, dass er das gemacht hat. Ich finde, das ist wirklich ein extrem gutes Buch zu dieser ganzen Thematik, weil das diese vielen verschiedenen Ebenen ebenso sehr schön auseinanderdröselt. Das heißt, Kinder machen neue Reproduktionstechnologien und die Ordnung der Familie. Und der hat die These aufgestellt, dass eben dieser Gedanke der Machbarkeit, dass der durch die Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin eben ganz massiv in dieses Thema hinein Bewusstsein gekommen ist. Mhm. Und dass uns das eigentlich alle so ein bisschen auf die falsche Fährte führt, weil das dazu führt, dass man dann tatsächlich eben Kinderlosigkeit als so ein Makel, als ein extremes Defizit empfindet. Und dass man fast dann schon sich dadurch gezwungen fühlt, wirklich alles zu machen, um diesen Makel eben so zu beseitigen. Also fast schon so krankheitsmäßig.
Und ich erinnere mich, es gab vor ein paar Jahren auch einen Fall an einem Gericht, ja, wo das sozusagen durchgeboxt, ja, werden sollte.
Genau, ein Paar hat wirklich versucht, die sind bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen und haben versucht zu erwirken, dass ihre Kinderlosigkeit als Krankheit anerkannt wird. Hintergedanke natürlich, dass die Krankenkassen dann so viele Behandlungen bezahlen, bis man auch tatsächlich ein Kind hat. Das ist, wie gesagt, bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen und die haben gesagt, nein, Kinderlosigkeit ist sehr traurig, ist mit viel Leid verknüpft, aber es ist keine Krankheit.
Ich würde auch sagen, also das passt schon auch so zu dem, was ich im Bekanntenkreis erlebe und auch gerade jetzt für die Recherche für den Podcast war ich viel auf Social Media unterwegs, da kann man sich viele Stunden verlieren und da hatte ich genau den Eindruck, also dass es wirklich wie so eine Krankheit teilweise gesehen wird, also Hashtag Kivo für alle und dann wird viel von Fehlversuchen berichtet und
ja, ist alles sehr gut dokumentiert dann auch, ne?
Ja.
Und dadurch auch sehr nahbar. Und ja, vor allem dieses Gefühl von, du bist nicht allein auf Social Media, finde ich bei dem Thema.
Ja, und auch, dass es was extrem Tragisches ist.
Ja. Aber nochmal zurück zur Frage, wie es eigentlich zur Unfruchtbarkeit kommen kann. Es gibt eigentlich richtig viele Gründe, warum es nicht klappen kann, ja, sich den Wunsch nach einem leiblichen Kind zu erfüllen. Wir haben bislang vor allem über Frauen geredet. Wie sieht es denn bei den Männern aus? Gibt es da keine Probleme, Nele?
Also dieses Bild von mit 80 immer noch genauso potent wie mit 20, das stimmt so nicht ganz.
Also, das können wir heute gerade rücken.
Ja, genau. Das Alter hat schon einen Einfluss, allerdings nur einen, also er ist nicht so groß wie bei den Frauen. Das Sperma von Männern kann genetische Veränderungen aufweisen. So ab dem 45. Lebensjahr ist das häufiger, aber immer noch nicht so viel. Und die Menge und Qualität nimmt so ab dem 35. Lebensjahr ab. Das ist aber gar nicht vergleichbar zu Frauen. Mhm. Das hat mir auch der Reproduktionsmediziner Michael von Wolf aus dem Inselspital in Bern erklärt.
Also bei Männern ist es einfach so, die Spermienqualität nimmt ab, ja gut, ist egal, bleibt trotzdem genug übrig, ist nicht das Problem. Aber wenn Männer tatsächlich, gibt Studien zu, wenn ein Mann mit ungefähr 50 Jahren dann ein Kind bekommt, im Vergleich zu Männern in jüngeren Jahren, dann ist das Risiko für vom Mann ausgelöste genetische Erkrankungen höher, aber es ist sehr gering.
Sehr gering, also bei Männern. Und wenn es dann so ist, der Schwangerschaftstest bleibt negativ, immer und immer wieder, dann kommt ja die Reproduktionsmedizin ins Spiel. Das heißt, man macht sich einen Termin in einem Kinderwunschzentrum, Nele, denke ich mal. Du hast dazu ja recherchiert. Wie läuft das dort genau ab?
Genau, im Kinderwunschzentrum oder meistens erstmal bei seinem Frauenarzt oder seiner Frauenärztin. Und da gibt es dann ein Beratungsgespräch. Und wenn man sich dann entschließt, medizinische Hilfe anzunehmen, dann ist die erste Möglichkeit die intrauterine Insemination.
Das musst du erklären, bitte.
Das dachte ich mir. Also die Idee dahinter ist, dass Sperma direkt in die Frau eingeführt wird. Also dass der Weg des Spermiums zur Eizelle nicht so weit ist. Mhm. Und da werden Frauen aber vorher auch oft hormonell stimuliert, damit die Vorstufe von diesen Eizellen heranreifen. Diese Vorstufe, das nennt man Eibläschen. Und dabei ist wichtig, die sollen groß genug werden und man will sicher gehen, dass sich überhaupt eines herausbildet und deshalb eben diese Hormone. Mhm. Und dann wird mittels Ultraschall bestimmt, ob diese Eizellen jetzt groß genug sind, ob überhaupt eine da ist, weil wenn mehrere zum Beispiel da sind, dann wird davon abgeraten, jetzt eine Insemination zu machen und auch von ungeschütztem Geschlechtsverkehr, weil dann das Risiko für eine Mehrlingsschwangerschaft ziemlich groß ist. Ja. Und das ist ja also mit relativ vielen Risiken für Kinder und Mutter verbunden. Und dann würde man das nochmal von vorne machen. Und wenn dann nur ein Eibläschen da ist, dann beginnt eben diese Insemination. Und die Chance, dass das zu einer Schwangerschaft führt, die ist aber tatsächlich gar nicht so hoch. Also die liegt zwischen 10% und 20%.
Das heißt, Insemination hat gar nichts mit einem Baby aus dem, Anführungsstrichen, Reagenzglas zu tun, woran vermutlich viele als erstes denken bei Reproduktionsmedizin. Was ist denn, wenn eine Insemination nicht klappt?
Dann kommt es zu einer, oder dann versucht man die Befruchtung außerhalb des Körpers, also in vitro. In vitro bedeutet eben außerhalb des lebenden Organismus, also im Reagenzglas, im Gegensatz zu in vivo im Organismus. eine ganz kleine Randnotiz. Wir reden hier die ganze Zeit von künstlicher Befruchtung, aber richtig künstlich ist es ja nicht, weil das Spermium sucht sich ja die Eizelle immer noch selbst.
Darf ich mich da mal einschalten?
Na klar.
Also die Sache mit dem Reagenzglas, ja. Das kommt aus den 1970ern, also dass diese Vorstellung eben auch so präsent ist. Ja. Damals Louise Brown, du hast es ganz kurz schon am Anfang erwähnt, das erste Retortenbaby, eben auch das ein Begriff, den wir ja heute überhaupt nicht mehr benutzen. Mhm. Sie war 1978 eben der erste Mensch, der eben in einer Petrischale erzeugt worden ist. Und damals war die Berichterstattung eben wirklich voll mit diesem Ausdruck, das ist ein Retortenbaby, das ist künstliche Befruchtung. Mittlerweile hat sich richtig viel geändert. Nicht nur die Ausdrucksweise, also diese Kinder werden heutzutage als Wunschkinder bezeichnet, überhaupt nicht mehr als Retortenbaby. Und insgesamt seit 1978 sind rund 10 Millionen Kinder auf der ganzen Welt auf diese Art und Weise gezeugt worden.
Okay, dann kommen wir nochmal zurück zu in vitro, also außerhalb des Körpers dann, die Behandlung. Was konkret heißt das dann für Frauen und Paare?
Da gibt es verschiedene Methoden. Was aber bei allen Gleiches ist, dass es immer mit einer Hormonbehandlung beginnt, der Frau. Also auch wenn die Gründe beim Mann liegen, muss immer die Frau die Hormone nehmen. Mhm. Da ist es dann so, dass es einmal diese klassische IVF gibt, In-Vitro-Fertilisation, auf Deutsch IVF. Da ist es eben so, dass die Eizelle und das Spermium mehrere Spermien im Reagenzglas zusammengebracht werden. Und dann sucht sich ein Spermium eben die Eizelle und befruchtet sie.
Mhm. Aber das heißt, die müssen sich von selbst finden. Da wird nicht nachgeholfen, ja?
Bei der klassischen IVF-Behandlung da nicht. Mhm. Und dann gibt es aber noch eine Behandlung und das ist die ICSI. Das steht für intrazytoplasmatische Spermieninjektion.
Und das heißt genau?
Da wird dann das Spermium mit einer Pipette direkt in die Eizelle injiziert. Also da kann man dann wirklich sagen, das ist eine künstliche Befruchtung.
Mhm. Und das Ganze ist ja nicht gerade günstig.
Nee, also pro Versuch kostet es so 2000 Euro. Mhm. Die meisten Krankenkassen bezahlen einen Teil oder bezahlen ein paar Zyklen unter gewissen Bedingungen. Also man muss oft verheiratet sein, das Alter des Paares spielt eine Rolle. Und es gibt sogar ein paar Bundesländer, die das zuschussen. Aber es wird nur eine gewisse Anzahl an Zyklen bezahlt. Also man kann das nicht unendlich machen, sondern meistens sind das so zwischen 3 und 5 Zyklen.
Und die Krankenkassen zahlen in der Regel nur für verheiratete heterosexuelle Paare.
Mhm. So ja, ist das, ne? Gesetzlich geregelt, ja. Ja, genau. Die Praxen machen zum Teil eben auch Ausnahmen, beispielsweise jetzt bei Alleinerziehenden.
Ja.
Aber das ist dann eher sozusagen die Entscheidung des jeweiligen Zentrums. Mehr ist es nicht, denn das Ganze wird geregelt vom Embryonenschutzgesetz. Und allein an diesem Beispiel, also heterosexuelle Paare, die verheiratet sind, sieht man, es ist nicht mehr so ganz zeitgemäß, ist auch schon ein bisschen älter. Und ich möchte gerne euch dazu Claudia Wiesemann zu Gehör bringen. Sie ist Professorin für Medizinethik an der Universität in Göttingen. Sie arbeitet seit Jahren zum Thema Reproduktionsmedizin und sie sagt Folgendes.
Wir müssen uns klar machen, unser Embryonenschutzgesetz ist 34 Jahre alt und hat fast keine Neuerungen erfahren in dieser Zeit. Die Wissenschaft ist vorangegangen, die Erfahrungen der Paare haben sich verändert, unser Familienbild hat sich verändert. Wir versuchen, die Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren in unserer Gesellschaft zu realisieren. Alles das wird im Moment nicht im Embryonschutzgesetz abgebildet. Wir brauchen dringend ein Fortpflanzungsmedizingesetz und ich kann nur hoffen, dass die Politik diese Notwendigkeit sieht und auch tatsächlich dann in die Tat umsetzt.
Und es ist eben nicht der einzige Punkt, an dem man zeigen kann, dass das Embryonenschutzgesetz wirklich etwas veraltet ist und überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Aber darüber reden wir, glaube ich, später nochmal. Ne?
Das schauen wir uns auf jeden Fall später nochmal an. Jetzt aber nochmal zurück zu den eigentlichen Behandlungen. Also IVF bzw. ICSI macht man, wenn intrauterine Inseminationen nicht funktionieren. Habe ich das jetzt richtig verstanden, ja?
Genau. Also es gibt auch Fälle, da wird von vornherein gesagt, da muss man auf jeden Fall nachhelfen. Das ist beidseitiger Eileiterverschluss zum Beispiel, ganz schwere Endometrioseerkrankungen. Ja, Spermienqualität, wenn die einfach wirklich richtig grottig ist. Und auch wenn es langweilig wird, das Alter der Frau.
Also wir halten hier einmal fest, das Alter der Frau ist eben ein entscheidender Faktor. Nur man kann ja nicht immer alles so planen, was dann auch biologisch sinnvoll ist. Also ja, wenn man keinen Partner hat oder wichtige Karrierechancen anstehen. Die Familienplanung wird heutzutage ja oft aus sozialen Gründen auf später verschoben. Und mithilfe der Reproduktionsmedizin gibt es dann sozusagen ja auch die Möglichkeit, die Biologie hier auszutricksen. Frauen können nämlich ihre Eizellen einfrieren lassen. Das ist schon ein Trend, oder?
Also ich weiß nicht, ob man wirklich sagen, man versucht die Biologie auszutricksen, weil so richtig leicht ist es nicht.
Ja, guck mal, so bleibt es bei mir aber hängen.
Reden wir aber gleich nochmal drüber. Also ja, das hatte ja vor ein paar Jahren ein ziemlich großes Medienecho, als Tech-Firmen wie Google und Facebook zum Beispiel gesagt haben, dass sie das ihren Mitarbeiterinnen anteilig bezahlen.
Ich glaube, dadurch ist es auch, sag ich mal, bekannt geworden, ja auch erst der Allgemeinheit, oder?
Ja, und das ist Social Freezing. Und ganz kurz zur Unterscheidung, es gibt Social Freezing und Medical Freezing. Und Medical Freezing wird von den Krankenkassen auch seit ein paar Jahren bezahlt. Das macht man zum Beispiel bei Frauen, die eine Krebserkrankung hatten oder haben, um die Fruchtbarkeit aufrechtzuerhalten. Die Methode an sich beim Social Freezing und Medical Freezing ist aber gleich. Also Eizellen müssen invasiv entnommen werden. Es gibt auch wieder eine hormonelle Vorbehandlung der Frau, so wie bei allen Methoden, die wir hier heute besprechen. Das macht man beim Medical und Social Freezing aber vor allem, um gleich mehrere Eizellen entnehmen zu können. Mhm. Und also wenn die Hormonbehandlung nicht geht aufgrund dieser Krebserkrankung beim Medical Freezing zum Beispiel, dann kann man auch Eierstockgewebe komplett einfrieren. Und wenn die Patientin dann wieder gesund ist, setzt man das wieder ein und dann kann sie manchmal sogar auf natürlichem Weg schwanger werden.
Okay, wow. Also eigentlich ursprünglich ging es mal um Medical Freezing. Wir reden aber alle über Social Freezing, viel, viel mehr. Wie ist denn das passiert? Also wie ist daraus sozusagen ein Trend geworden?
Weil es mittlerweile viel, viel besser geht. Mhm. Also das hat lange wirklich nicht gut funktioniert. Und das liegt daran, dass die Eizelle so extrem empfindlich ist. Und da habe ich auch nochmal mit Michael von Wolf drüber gesprochen. Den haben wir vorhin schon mal gehört. Also er ist Gynäkologe am Kinderwunschzentrum Inselspital in Bern. Und er sagt über die Eizelle.
Das ist eine Riesenzelle, die größte Zelle des menschlichen Körpers. Und das ist die unglaublich empfindlich. Und das war mit diesem langsamen Einfrieren war das schlecht. Und seitdem es die Vitrifikation gibt, kann man Eizellen unbefruchtet ziemlich gut oder sehr gut einfrieren. Und das hat wirklich vieles revolutioniert, weil wir auch jetzt vor Krebstherapien Eizellen einfrieren können und beim Social Freezing Eizellen einfrieren können.
Okay, Nele, jetzt musst du Vitrifikation aber mal erklären.
Also Vitrifikation kann man sich gut merken mit Vitrine. Das heißt Verglasung.
Aha.
Ja, also ich erkläre gleich nochmal, wie das genau funktioniert. Aber bis in die 2000er Jahre hat man eben anders eingefroren. Und da hat man also die Zellen langsam eingefroren und dabei zeitgleich Wasser entzogen. Mhm. Und Michael von Wolf hat das, also wie ich finde, anhand eines Beispiels sehr schön erklärt.
Wenn ich ein Salatblatt nehme und stecke das ins Gefrierfach, dann kommt eine große Matsche hinterher raus. Dann ist das ganz matschig, ein Salatblatt. Und der Grund ist ganz einfach der, weil wenn ich etwas langsam einfriere, wie so ein Salatblatt im Eisfach, dann entstehen Eiskristalle. Die Eiskristalle zerstören die Zellwände und dann ist es eine Matsche. So, um damit das nicht passiert, muss man Gefrierschutzmittel dazugeben.
Also ich gebe dir recht, er erklärt das wirklich sehr gut. Aber Gefrierschutzmittel für die Eizelle, das klingt ja irgendwie völlig absurd.
Ja, das hat aber auch, wie gesagt, nicht so richtig gut funktioniert. Also 50% der Eizellen waren nach dem Einfrieren nicht mehr intakt. Mhm. Übrigens macht man das bei IVF auch so, also da die befruchtete Eizelle, also schon den Embryo einzufrieren. Und da hat das besser funktioniert, weil die robuster sind. Mhm. Aber es haben auch nicht so viele überlebt wie mittlerweile.
Okay, ist aber auch sozusagen Schnee von gestern. Wie macht man es jetzt?
Also seit so ungefähr 15 Jahren ist es eigentlich so, dass man flächendeckend die Eizellen oder eben die Embryonen aus dem IVF-Prozess in flüssigen Stickstoff einfriert. Mhm. Also man schockfrostet die sozusagen auf minus 196 Grad Celsius. Was da aber eben noch nicht bekannt ist, wie lange man jetzt eben diese Eizellen und Embryonen einfrieren kann.
Ach, das ist noch gar nicht bekannt?
Nee, man macht das ja erst seit 15 Jahren.
Okay. Kann man auf diesem Wege eigentlich auch Sperma einfrieren lassen?
Ja, kann man. Es gab oder gibt auch Einzelfälle, da machen das Männer, um eben diesen Alterungsprozessen entgegenzuwirken.
Also wie Frauen?
Ja, aber es bringt halt so wenig, dass man das nicht macht. Wo es aber gemacht wird und wo es eben auch einen Einfluss hat, das ist bei Männern, die zum Beispiel eine Chemotherapie durchlaufen und nicht wissen, ob sie nach dieser Chemotherapie noch fruchtbar sind. Da wird eben dazu geraten, dass sie ihr Sperma einfrieren, um ja für die Zeit danach eben noch Sperma zur Verfügung zu haben.
Also Medical Freezing für Männer sozusagen, genau. Kann man schon so sagen. Ja. Wie gut stehen denn die Chancen bei diesen ganzen Methoden, von denen wir jetzt gehört haben? Weil das ist ja das, was am Ende irgendwie auch zählt für die Leute, dass sie schwanger werden und im besten Fall ein Kind mit nach Hause nehmen.
Bleiben wir mal beim Eizellen einfrieren. Also die Erfolgschancen da sind, also ja, nicht so extrem hoch. Deshalb habe ich jetzt auch ein Problem mit Firmen wie Google und Facebook, die dieses Angebot machen, wir zahlen das Eizellen einfrieren, weil ich finde, das suggeriert die falsche Sicherheit. Du kannst hier erst Karriere machen und dann kannst du ein Kind haben. Mhm. Und so ist es halt einfach nicht.
Oh, das ist jetzt so der erste Dämpfer in dieser Folge. Erzähl mal konkret, was bedeutet das?
Ja, also man liest oft, dass Frauen zwischen 30 bis 34 Jahren eine 80-prozentige Erfolgschance haben beim Social Freezing.
Klingt gut.
Das klingt super, das braucht aber gewisse Voraussetzungen. Und zwar musst du dafür 20 Eizellen einfrieren lassen. Pro Zyklus gewinnt man so zwischen 6 bis 9 Eizellen. Mhm. Das können dann so 3 Stimulationszyklen werden. Wenn man 40 ist, braucht man aber schon doppelt so viele Eizellen.
Also 40, die man einfrieren muss.
Genau. Und das schafft man oft gar nicht mehr. Mhm. Also rechnerisch sind das dann 6 Zyklen, aber rechnerisch und 6 Zyklen, also du musst ja jedes Mal hormonell stimuliert werden. Mhm. Man gewinnt dann, also
nicht bei jedem Zyklus Eizellen wahrscheinlich,
genau,
oder nicht viele.
Und je älter du wirst, umso weniger gewinnst du meistens auch. Und viele Frauen brechen dann auch irgendwann einfach ab, weil die Belastung zu groß ist. Und auf den Webseiten der Kliniken wird das aber oft positiver gerechnet. Also da ist dann meistens von so 2 bis 3 Zyklen die Rede und das ist halt wirklich so das Best-Case-Szenario.
Und was kostet das dann so ungefähr?
Also in Deutschland sind das so 3.000 bis 4.000 Euro pro Zyklus.
Okay.
Da ist inklusive die Stimulationsbehandlung, die Eizellentnahme und das Einfrieren. Und dann musst du aber noch mal Lagerungskosten bezahlen. Das sind dann noch mal so 200 bis 300 Euro pro Jahr.
Okay, das ist ziemlich viel. Wenn man also rechnet, eine Frau, Anfang 30, sagen wir mal, liegt im Mittelfeld, braucht 3 Zyklen, will die Eizellen einfrieren lassen für 10 Jahre. Wenn sie ein gutes Angebot bekommt, dann ist sie doch so mindestens bei 11.000 Euro.
Ja. Da kommt dann aber noch dazu, die Befruchtung danach muss dann ja auch künstlich sein. Du kannst ja nicht einfach wieder die Eizellen einsetzen. Das heißt, okay, du musst dann die IVF bezahlen.
Kommt auch nochmal oben drauf.
Ja, das sind dann nochmal 2.000 Euro pro Kind. Also das heißt, wenn du ein Kind möchtest, dann 2.000 Euro. Und wenn du aber gerne 2 Kinder haben möchtest mit den eingefrorenen Eizellen, dann sind das 4.000 Euro.
Also das ist wirklich sehr, sehr viel Geld. Aber eine Garantie, dass das dann auch mit der künstlichen Befruchtung klappt, gibt es ja nicht, oder?
Ja. Also da gibt es keine Garantie für. Dazu hören wir jetzt mal Urban Wiesing. Er ist Medizinethiker an der Universität in Tübingen.
Wir haben ein In-vitro-Fertilisationsregister. Das ist aber erstens nicht unabhängig, zweitens ist es unvollständig und drittens, es ist für Laien völlig missverständlich, weil so sehr, sehr viele Zahlen dort angegeben werden. Die entscheidende Zahl, die sogenannte Baby-Take-Home-Rate, also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau ein Kind gebiert, nachdem sie begonnen hat mit dieser Therapie, die ist aus diesen Zahlen nur ganz schwer zu errechnen.
Warum ist das so schwer zu errechnen?
Weil da die Baby-Take-Home-Rate, also die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich mit deinem Baby nach Hause gehst, nicht als separater Punkt aufgeführt wird.
Ach so.
Also da wird angegeben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, nach einer hormonellen Stimulation schwanger zu werden. Schwanger heißt ja nicht, dass man wirklich am Ende ein Kind hat. Und Urban Wiesing hat sich mal durch die verschiedenen Aspekte durchgearbeitet.
Wir haben das mal gemacht und sind auf Erfolgsquoten zwischen 15% und 20% pro Versuch gekommen. Aber das sind Kalkulationen, weil wir haben, anders als in anderen Ländern, kein gutes, unabhängiges, vollständiges Register.
Ja, und ich kann da vielleicht auch noch ergänzen an diesem Punkt, wir haben wirklich ein Transparenzproblem. Also das sagt er ja hier auch ganz deutlich. Und das liegt auch ganz entscheidend mit daran, dass sich das alles in einem privatwirtschaftlichen Umfeld, also Geschäftsfeld abspielt, diese gesamte oder der überwiegende Teil der Reproduktionsmedizin. Und das merkt man eben auch an diesem Register. Es gibt keine gesetzlichen Vorgaben, dass diese Zentren tatsächlich ihre Behandlungen in so ein für alle verfügbares Register einspeisen müssen. Und man kann auch nicht unterscheiden, also welches Zentrum ist wie erfolgreich. Mhm. Also das wird auch nicht aufgesplittet. Und ich finde das wirklich sehr bemerkenswert, weil wenn man sich mal klar macht, eine Herz-OP steht an oder eine bestimmte Krebsbehandlung, dann gibt es die Möglichkeit, in diese Register zu gucken, wo die Kliniken nachweisen müssen, wie viele Eingriffe sie vornehmen, wie groß die Anzahl der Nebenwirkungen, Probleme, aber eben auch der Erfolge sind. Und das gilt für dieses Feld eben überhaupt gar nicht. Und insofern finde ich tatsächlich auch, kann ich mich dem Wunsch von Herrn Wiesing wirklich nur anschließen und sagen, das wäre extrem wünschenswert, dass hier eine Überarbeitung stattfindet und dass das Register tatsächlich aussagekräftig wird, und zwar für alle, die sich auf diese Art und Weise informieren wollen.
Macht auf jeden Fall Sinn. Obernwiesing hat also ausgerechnet, dass die Chance so bei 15-20% pro Versuch liegt, dass man am Ende ja mit einem Baby nach Hause geht. Ich habe gelesen, dass sich die Chance auf eine Schwangerschaft erhöht, wenn man es mehrmals versucht. Stimmt das eigentlich?
Also sie steigt mit den ersten Versuchen, aber sie steigt nicht linear. Mhm. Also zu Beginn werden eben die Frauen schwanger, die noch am fruchtbarsten sind. Und danach, also so ab Versuch 4, 5, ist die Wahrscheinlichkeit, also wird die Wahrscheinlichkeit einfach immer geringer.
Jetzt wäre es doch total gut, wenn man das Ganze ja abkürzen könnte, indem man im Vorfeld guckt, wie gut so eine künstliche Befruchtung eigentlich bei mir funktionieren würde.
Ja, das wäre schön, aber das funktioniert leider nicht so leicht.
Gar nicht.
Es gibt halt keinen Test, um zu gucken, ob eine künstliche Befruchtung bei dir klappen kann. Du musst es halt versuchen. Das hat mir auch Michael von Wolf nochmal erklärt.
Die einzige Technik, das zu testen, ist, indem ich eine künstliche Befruchtung mache und gucke. Aber das bringt ja nicht so viel hier. Nein, kann man nicht testen. Kann man auch nicht sehen. Ich kann natürlich sehen, ob sie noch andere Negativkriterien hat, wie zum Beispiel Myome an der Gebärmutter, Endometriose. Also ich kann auch Faktoren sehen, die definitiv es schlechter machen, die Chance. Aber ich kann nicht die Eizellqualität erkennen.
Wenn aber all das, was wir bislang besprochen haben, nicht klappt, gibt es ja noch weitere Verfahren. Insbesondere dann, wenn die Eizellqualität eben nicht mehr ausreicht, oder Nele?
Ja, also die Technik entwickelt sich natürlich weiter. Es gibt zum Beispiel jetzt die Mitochondrial Replacement Therapy. Mhm. Das war auch ein ziemlich großes Thema. Also ich kann diesen Podcast wirklich nur empfehlen. Der ist vom BR. Wieder nicht schwanger, wie weit gehen für ein Baby? Da gibt es auch eine FKM-Folge zu, also von dem Tagesschau-Podcast. Diese Mitochondrial Replacement Therapy, also da gibt es verschiedene Arten. Und da ist jetzt die Idee dahinter, den Zellkern von der Wunschmutter in die Eizelle von einer meistens jüngeren Frau zu übertragen.
Also es kommt eine Person mehr ins Spiel.
Genau. Bei beiden Frauen müssen eben Eizellen entnommen werden. Die fügt man zusammen im Reagenzglas, befruchtet die im Reagenzglas und setzt sie dann wieder in die austragende Mutter ein. Das heißt, auch wenn das klappt, dann ist die Eizelle eben aus dem biologischen Material von zwei Frauen zusammengesetzt. Das wird auch schon gemacht. Das ist noch ganz am Anfang, aber es wird schon gemacht. Da gibt es zum Beispiel eine Studie in Griechenland. Und in dieser Studie sind 25 Paare, die vorher schon 6 IVF-Zyklen durchlaufen haben, erfolglos.
Ja.
Genau. Und insgesamt haben diese 25 Paare dann eben nochmal 6 Kinder bekommen.
Sind jetzt aber auch nicht so viele.
Nee, aber es ist eine weitere Möglichkeit.
Aber das setzt ja dann eine Eizellspende voraus. Und das ist ja in Deutschland eh verboten.
Ja, also ganz kurz zur Definition Eizellspende. Bei der Eizellspende ist es so, dass eine Frau eine Eizelle an ein Paar spendet. Mhm. Auch hier, die Frau muss vorher hormonell behandelt werden und die Eizelle muss dann operativ entnommen werden. Mhm. Und dann wird diese Eizelle mit dem Sperma des Vaters befruchtet. Mhm. Und dann wird die befruchtete Eizelle entweder in die Wunschmutter oder in die Eizellspenderin oder in eine weitere Frau eingesetzt.
Aber da sind wir ja dann bei der Leihmutterschaft und auch die ist ja in Deutschland verboten.
Ja, Aber dafür gehen Paare dann ins Ausland.
Und hier schalte ich mich jetzt mal wieder ein.
Sehr gerne.
Das ist nämlich Thema Leihmutterschaft, ist wirklich extrem ethisch umstritten, weil eben auf der einen Seite die Belastung für die Mütter, also für die Leihmütter, psychisch und auch physisch da gesehen wird und durchaus als schwierig betrachtet wird, weil man natürlich nicht ausschließen kann, dass es sich um eine Ausbeutung handelt, also wenn die Frauen in prekären Verhältnissen leben. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich, wenn man sich die annehmende Seite anschaut, also die Eltern, die diese Kinder bestellt haben, so wird das ja wirklich benannt, das hat eben auch schon verschiedene Fälle gegeben, wo diese Kinder nicht angenommen wurden, weil dann irgendwas doch nicht passte, meinetwegen, weil man auf ein bestimmtes Geschlecht gesetzt hat, aber es hat eben auch Fälle gegeben, wo die Kinder dann eben Beeinträchtigungen körperliche hatten, also eine Form von Behinderung, und dann sind die eben auch nicht angenommen worden. Also das ist wirklich eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, und es gibt Länder, in denen Leihmutterschaft, kommerzielle Leihmutterschaft heißt das, erlaubt ist, also zum Beispiel in der Ukraine, in Georgien oder in Indien. Und dann gibt es andere Länder, wo das eben nur unter altruistischen Gesichtspunkten erlaubt ist. Also da wird das eben unterschieden, dass man sagt, kommerziell nein, aber altruistische Leihmutterschaft ja. Also das ist zum Beispiel in Großbritannien so. Das heißt im Klartext, eine Schwester darf für ihre Schwester, wenn die zum Beispiel durch eine Krebserkrankung nicht in der Lage ist, selber ein Kind auszutragen, dann darf sie das austragen. Oder eine Mutter für ihre Tochter. Also wenn ganz klar ist, da liegen familiäre Beziehungen vor. Und deshalb ist es klar, dass es hier nicht um ein kommerzielles Interesse geht, was dahinter steht. Ich habe zur Leihmutterschaft, zur kommerziellen, ich habe das mal einmal kurz gegoogelt. Also gibt es ja unheimlich viel, was man da alles googeln kann. Nur mal für dich, Lucy. Nele, habe ich das schon gezeigt.
Ja.
Du kannst hier so Pakete kaufen. Hier zum Beispiel haben wir das Standardpaket.
Das Standardpaket, da hat man keine Geschlechtsauswahl, Wartezeit bis zu einem Jahr, und das Ganze gibt es für 39.900 Euro. Ich scroll mal runter.
Ja, scroll mal bitte, ja.
Okay, es geht wahrscheinlich nur Standard Plus. Ist ein bisschen, ich habe gerade einen Flug gebucht. So ein bisschen erinnert mich das so an Basic Plus.
Genau.
Ja, genau. Mit mehr Komfort sozusagen, ja. Mehr Service. Auch hier keine Geschlechtsauswahl, aber eine Wartezeit bis zu 6 Monaten. 49.900 Euro. Okay, wow. Und VIP-Leihmutterschaft sozusagen. Mit Geschlechtsauswahl und einer Wartezeit bis zu 4 Monaten. Und Babybetreuung rund um die Uhr für knapp 65.000 Euro.
Ja.
Ja, du merkst so, meine Stimme wird ein bisschen gedämpft. Ich finde es echt schwierig, das so zu vermarkten. Aber das zeigt ja eben, das ist ein moralisch-ethisches Thema vor allem. Und deshalb ist es ja auch hier in Deutschland verboten.
Genau. Also in Deutschland hängt das ganz, ganz stark am Embryonenschutzgesetz. Das hatten wir jetzt ja heute schon ein paar Mal kurz am Wickel. Und im Embryonenschutzgesetz ist der Begriff oder die Vorstellung davon, was eine Mutter ausmacht oder ausmachen sollte, der ist da eben ganz, ganz zentral. Das Embryonenschutzgesetz hatten wir, glaube ich, schon ganz kurz angesprochen, stammt aus den 90er Jahren. Das ist ein Strafgesetz. Das verbietet zum Beispiel eben auch die Forschung an Embryonen. Es verbietet auch, dass Embryonen im Reagenzglas ausgewählt werden. Also, dass die Medizinerinnen und Mediziner gucken und sagen, welche Eizelle wirkt hier jetzt tatsächlich am fittesten, beziehungsweise welche befruchtete Eizelle, welcher Embryo wirkt am fittesten, also am gesündesten, den pflanzen wir mal ein. Und eben verboten ist zum Beispiel auch die Eizellenspende und eben halt auch die Leihmutterschaft. Und da ist eben immer das Argument der Gegner, die hierzulande eben in Deutschland da noch sozusagen Meinungsführerschaft für sich beanspruchen können, eine gespaltene Mutterschaft, die soll verhindert werden, weil das für die Kinder eben zu Problemen führen könnte, wenn sie versuchen, eben ja ihre Identität auszubilden. Dabei könnte das eben als behindernd empfunden werden. Und ganz klar, man will eben vermeiden, dass Frauen aus finanziellen Gründen ihre Eizellen verkaufen oder ihre Körper. Also dieser Aspekt soll auf jeden Fall rauskommen. Und ja, es ist aber so, das erklärt Urban Wiesing, der Medizinethiker, nochmal, den wir jetzt gleich nochmal ganz kurz hören, den hatten wir ja heute schon mehrmals gehört, der sagt, es wäre aber schon sinnvoll, vielleicht für die Zukunft darüber nochmal nachzudenken, ob ein generelles Verbot, jetzt zum Beispiel für die Eizellenspende, ob das tatsächlich ethisch auch haltbar ist.
Wenn wir es gewährleisten können, dass der Schutz der Leihmütter gewährleistet ist, wenn wir es schaffen, dass auch die Frauen bei der Eizellspende nicht ausgebeutet werden, dass sie etwas machen, was sie im Grunde nicht wollen, aufgrund von prekären Situationen, dann und nur dann sollten wir es erlauben.
Aber damit ist er natürlich nicht allein. Also es ist jetzt nicht die Mainstream-Meinung. Mhm. Es gibt eben auch andere, die dann eher aus einem bisschen theologisch gefärbten Umfeld auch kommen. Und die sagen, diese Bedingungen können sowieso gar nicht erfüllt werden. Mhm. Da gibt es ja gar keine Möglichkeiten, das wirklich zu kontrollieren oder ja, das zu kontrollieren und zu überprüfen. Und deshalb wehren die sich eben ganz massiv dagegen und sagen, nee, so wie das Embryonenschutzgesetz an der Stelle formuliert ist, ist das schon richtig. Ja, aber eben für die Paare, die sagen, das ist für sie der einzige Weg oder das ist die Hoffnung, die Chance, die sie sehen, um doch noch zu einem leiblichen Kind zu kommen. Die können dann eben beispielsweise nach Spanien gehen, um sich dort eben eine Eizellspende abzuholen oder eben, wenn man eine Leihmutterschaft möchte, wie gesagt, Ukraine. Also es gibt einen regelrechten Kinderwunschtourismus, sagen viele Expertinnen und Experten.
Aber man fragt sich natürlich schon, warum ist die Samenspende erlaubt und die Eizellspende nicht hier in Deutschland?
Ja, das ist ein guter Punkt. Das sagen ganz viele. Da gibt es immer so dieses Argument, das ist doch ungerecht. Das ist eine Ungleichbehandlung zwischen Männern und Frauen. Aber ich finde, das
ist... Ja, weil bei diesem ganzen Thema ziehen Frauen ja eh schon den kürzeren,
absolut,
sag ich mal, durch die Behandlung und den ganzen Kram. Also Frauen sind da schon stärker belastet.
Genau, alles, was Nele erklärt hat, ganz genau. Aber ich finde, an dem Punkt muss man wirklich bedenken, das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Also eine Samenspende abzugeben, ist keine große Aktion. Eizellenspende, alles, was uns Nele vorhin erklärt hat, also die Frauen müssen hormonell stimuliert werden, das ist wirklich ein richtiger Eingriff. Das ist extrem anstrengend, abgesehen von der ganzen psychischen Belastung, der Stress, irgendwie klappt es diesmal oder nicht und so. Es ist einfach auch körperlich wirklich nicht eine Bagatelle, die man mal so nebenbei macht. Und lasst uns mal dazu nochmal hören, Katharina Hanke, sie ist Reproduktionsmedizinerin an der Uniklinik in Ulm. Und sie ist auch Mitglied in der von der Bundesregierung einberufenen Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin. So heißt diese Kommission tatsächlich, also ein bisschen umständlich. Da sind verschiedene, also das ist interdisziplinär besetzt, da sind Juristen, Ethiker, Ethikerinnen und eben auch Mediziner und Medizinerinnen und eben auch Katharina Hanke.
Männer sind ja letztendlich für immer fertil und werden nicht ihre Fertilität oder ihre Samen verlieren aufgrund einer Spende oder so. Das macht den großen Unterschied zur Eizellspende, die wiederum ja nur möglich ist, indem die Frau mit Medikamenten vorbehandelt wird. Das ist das eine, die hormonelle Therapie bei der Frau, die die Eizellen zur Verfügung stellt. Und dann müssen die Eizellen ja auch entnommen werden. Und das ist tatsächlich ein, wir nennen das auch operativer Eingriff mit Narkose. Und dementsprechend können natürlich auch Komplikationen entstehen.
Also kann man wirklich nicht auf die berühmte leichte Schulter nehmen. Mhm. Trotzdem hat diese Kommission aber im März empfohlen, die Eizellenspende für Deutschland zu legalisieren. Vorausgesetzt, der notwendige Schutz der Spenderinnen und eben dann später auch des Kindes kann gewährleistet werden.
Okay, also es gibt eine Empfehlung der Kommission für die Eizellspende. Mhm. Zum Embryonenschutzgesetz, das diese Frage bislang regelt, kommen wir auch gleich nochmal intensiver. Mhm. Das beleuchten wir gleich nochmal. Eine Frage nochmal zu den Männern, die es mit der Samenspende ja sehr, sehr viel einfacher haben. Aber ethisch gesehen ist das ja doch trotzdem auch fragwürdig, denke ich. Da gibt es auch Fälle, wo Männer hunderte von Samen gespendet haben.
Ja, das hat sich eben auch tatsächlich verändert in den letzten Jahren, Jahrzehnten, kann man fast schon sagen. Also die Samenspende ist mittlerweile auch in der Diskussion. Es gibt verschiedene Vereine, die darauf aufmerksam machen, dass das auch ein Problem sein kann. Und 2018 haben Kinder, die aus solchen Samenspenden hervorgegangen sind, erstritten sich das Recht auf Kenntnis, auf ihre Abstammung. Also das heißt, in Deutschland kannst du nicht mehr anonym spenden als Mann oder du kannst nicht mehr davon ausgehen, dass deine Anonymität tatsächlich gewahrt wird. Und deshalb gehen jetzt tatsächlich offensichtlich auch immer mehr Männer ins Ausland, um Samen zu spenden. Aber in Deutschland ist das eben nach wie vor auch generell erlaubt.
Also da kann ich noch ergänzen, ich habe da jetzt was zu gelesen von einem holländischen Samenspender, der hat 550 Kinder gezeugt.
Wow.
Ja, und da waren jetzt eben auch Vereine oder diese Spenderkinder oder auch die Familien von denen, weil es da eben auch regionale Häufungen gibt. Also dann hat eben ein Spender in Hamburg gespendet und einer München und dann sind da eben ganz viele Halbgeschwister in den Orten, die sich dann vielleicht treffen, ineinander verlieben Und dann geht das vielleicht sogar Richtung Familiengründung und dann kann das ja sehr problematisch werden.
Weil die Frauen dann eben alle, meinetwegen, wenn einer in Hamburg gespendet hat, dessen Samen da ist, dann sind die Frauen aus Hamburg alle dahin gegangen und die tragen dann alle dessen Samen oder bekommen dann von dem die Kinder. Ne?
Ja. Okay, halten wir an dieser Stelle fest, an Samen kommt man auch hier in Deutschland ran, das ist ganz salopp gesagt, aber bei Eizellen ist das hier noch verboten.
Ja, aber was es im Moment schon gibt und was ernsthaft diskutiert wird, ist, ob überzählige Eizellen aus einer Kinderwunschbehandlung, also übrig gebliebene sozusagen, die nicht genutzt werden konnten. Wir haben ja vorhin gehört, also wie viele Eizellen dann entstehen durch diese Hormonbehandlung und dann werden die natürlich nicht alle gebraucht. Und diese übrig gebliebenen, was passiert mit denen? Und es wird darüber diskutiert, ob die vielleicht gespendet werden dürfen. Und es gibt zum Beispiel so einen Zusammenschluss, der heißt Netzwerk Embryonenspende e.V. Und da ist das so, dass eben manche Familien, manche Paare oder Frauen, dass die sagen, ich schenke meine übrig gebliebenen Eizellen und die kann man dann eben auch nutzen. Das ist so juristisch betrachtet eine Grauzone.
Ja, wollte ich gerade fragen.
Ja, ist es. Aber nach dem, was ich weiß, ist das tatsächlich auch so, dass das in diesem Rahmen auch tatsächlich funktioniert, dass es da jetzt noch keine Klagen gegeben hat.
Nehmen wir mal die Perspektive der Kinder ein. Weiß man schon etwas darüber, wie Kinder das eigentlich finden, dass sie zum Beispiel durch Samenspende oder eine Eizellspende oder sogar durch eine Leihmutterschaft ja zustande gekommen sind?
Also es gibt ganz wenig Untersuchungen dazu. Die paar, die es gibt, die enthalten Hinweise, dass es den Kindern scheinbar egal ist. Mhm. Also dass sie ihre Werdung nicht in Frage stellen oder dass das nichts mit ihnen macht, dass sie sich irgendwie anders fühlen. Auf der anderen Seite aber muss man eben sagen, es gibt diese Vereine, es gibt die Kinder, die aus Samenspende zum Beispiel hervorgegangen sind, die sich das Recht jetzt erstritten haben in Deutschland, ihren Vater, den Namen mindestens oder eben auch den Kontakt zu dem erhalten zu dürfen. Insofern ist das, glaube ich, eine extrem ambivalente Geschichte und das kennt man ja auch von so Adoptionsgeschichten, dass es viele Familien gibt und Kinder, die adoptiert worden sind, die sehr glücklich sind und wo alles stimmig ist. Und es gibt die Familien, wo das ein ganz großes Problem ist, weil die Kinder sich die ganze Zeit fragen, wer bin ich eigentlich, wo komme ich eigentlich her? Ja, das hat dann ganz viel mit Identität und mit Selbstfindung auch zu tun. Und insofern, ich denke, da gibt es nicht die eine richtige Antwort.
Wir haben jetzt viel über die Methoden und den Zeitpunkt der künstlichen Befruchtung gesprochen, auch über rechtliche Fragen schon. Wie sieht es denn eigentlich mit gesundheitlichen Risiken aus, Nele?
Also einmal, jede Schwangerschaft birgt Risiken. Und die Schwangerschaften durch künstliche Befruchtung, da sind die Risiken noch mal höher.
Inwiefern?
Das ist schon weniger geworden, aber früher hat man ja auch mehrere befruchtete Eizellen den Frauen eingesetzt. Und das hat dann zu Mehrlingsschwangerschaften geführt. Mehrlingsschwangerschaft ist immer ein Risiko für die Mutter und dann für die Kinder. Das macht man heute nicht mehr. Und was es früher auch vermehrt gab, war die sogenannte Überstimulation. Und das ist eine Folge der Hormonbehandlung, weil da war eine Gefahr, dass sich dann Wasser in der Bauchhöhle der Frau angesammelt hat. Und da habe ich mit Michael von Wolf, dem Gynäkologen aus Bern, auch drüber gesprochen.
Als ich groß geworden bin vor 20 Jahren, da lagen regelmäßig Patienten auf der Intensivstation. Wirklich, das war richtig hässlich. Und das ist eigentlich weg. Das gibt es nicht mehr.
Und das ist laut von Wolf eben auch viel, viel weniger geworden. Und trotzdem, es gab da früher Todesfälle durch diese Behandlung, also durch die Überstimulation.
Überstimulation gibt es fast nicht mehr, weil die Protokolle, Stimulationsprotokolle so sind, dass es das fast nicht mehr gibt. Spielt wirklich fast keine Rolle. Die jungen Ärzte kennen keine Überstimulation mehr.
Also keine negativen Auswirkungen für die Frauen, die behandelt werden?
Doch, aber nicht lebensgefährlich. Das erscheint jetzt erstmal nicht so tragisch, aber viele Frauen berichten auf Plattformen häufig von Gewichtszunahme. Die Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, das sind häufig Wasseransammlungen und dass die Frauen eben so unter Stress sind, dass sie das wahrscheinlich durch Essen kompensieren. Und ich finde, das zeigt das eigentliche Problem, der Stress, der ausgelöst wird. Und dazu kommt eben, also jede Frau, die ihre Tage hat, jede Frau, die schon mal schwanger war, weiß das sicherlich. Also Hormonschwankungen bedeuten immer eine gewisse Form von Belastung. Und dazu kommt bei diesen Hormonbehandlungen, die den künstlichen Befruchtungen vorausgehen, dass das wirklich auch ein hoher logistischer Aufwand ist. Also man muss eben so 11 bis 13 Tage Medikamente nehmen, mehrmals am Tag. Die müssen gekühlt sein. Also man muss da Urlaube drumherum planen, Geschäftsreisen drumherum planen, Geburtstage mit einplanen und so weiter. Und was ich jetzt viel gelesen habe bei der Recherche, war eben von Paaren, die gesagt haben, das war einfach auch extrem belastend, dieses Hoffen und Bangen und dann klappt es wieder nicht. Und was man wirklich, also wo es Daten zu gibt, ist bei Fehlschlägen, dass das mit vermehrten Depressionen einhergeht, gerade bei den Frauen.
Und wie ist das dann mit den Babys, die dann zur Welt kommen? Ich habe gelesen, dass IVF-Kinder oft kleiner sind.
Im Schnitt schon. Das ist aber auch schon seltener geworden. Das liegt auch an diesen Mehrlingsschwangerschaften, die es heute nicht mehr so häufig gibt. Allerdings sind die IVF-Schwangerschaften immer noch kürzer, aber nur eine Woche.
Und woran liegt das? Weil die Embryonen später in die Mutter eingesetzt werden?
Also da gibt es verschiedene Hypothesen. Und das hat mir auch Michael von Wolf aus Bern erklärt. Eine These ist, dass der höhere Östrogenspiegel bei den IVF-Müttern zu einem schlechteren Mutterkuchen führen könnte.
Dann ist die Plazenta nicht okay und ganz perfekt funktionierende Plazenta führt dann dazu, dass am Ende der Schwangerschaft, wo es ja sowieso also absolut an die Grenzen geht mit der Versorgung des Kindes, dann vielleicht ein Hauch schlechtere Plazenta-Funktion dazu führt, dass das vielleicht ein Hauch früher alles eingeleitet wird, die Geburt.
Aber hat das dann Auswirkungen aufs weitere Leben, wenn man, ja, wenn die Babys kleiner sind, kleiner auf die Welt kommen?
Damit beschäftigen sich viele Wissenschaftler und es gibt Daten aus Norwegen, in denen kann man die Antwort suchen.
Und?
Also da hat man 80.000 Kinder untersucht, 2.000 davon sind durch künstliche Befruchtung entstanden. Und da ist eben der Unterschied gewesen, dass sie bei der Geburt kleiner waren, mit 18 Monaten, aber häufig größer und auch schwerer als die natürlich Gezeugten. Mhm. Und im Alter von 17 hatten sich diese Unterschiede angeglichen. Und da gab es lange die Hypothese, dass durch das schnellere Wachstum, also jetzt nicht durch die Technik der künstlichen Befruchtung an sich, sondern einfach durch dieses Wachstumsmuster, dass sie dadurch ein schlechteres kardiovaskuläres System hätten. Das hat sich in der Studie in Norwegen aber nicht bestätigt. Das hat mir auch Maria Magnus erzählt. Sie hat diese Studie mitgeleitet und sie ist Wissenschaftlerin am Center for Fertility und das ist dem norwegischen Gesundheitsministerium unterstellt.
We have also contributed to some larger studies, including multiple cohorts from several countries.
Also Maria Magnus erzählt hier gerade, dass ihre Zahlen in noch größere Studien mit eingeflossen sind. Und bis zum Alter von 20 haben sie eben bei den Probanden geschaut, wie es mit dem Cholesterinspiegel aussieht und mit dem Blutdruck und so weiter. Und sie haben eben keine Hinweise gefunden, dass es da Unterschiede gibt zu natürlich gezeugten Kindern. Man muss aber ergänzen, dass eben Daten fehlen, weil die Kohorte noch so jung ist. Also die Kinder aus IVF, die sind ja höchstens Mitte 40 mittlerweile. Ja, und es kann natürlich sein, dass sie damit 60 richtig Probleme bekommen. Also das heißt, da haben Forschende auch einfach einen Blick drauf. Und das wird weiter untersucht. Weiß man jetzt aber halt noch nicht. Übrigens war auch lange immer eine Hypothese, dass IVF-Kinder ein höheres Risiko für Adipositas haben. Das hat sich auch nicht bestätigt. Aber Michael von Wolf hat mir erzählt, dass Kinder aus künstlichen Befruchtungen später auch häufig Probleme mit der Fruchtbarkeit haben. Also auch diese Kinder nehmen dann wiederum häufiger künstliche Befruchtungen in Anspruch.
Okay, jetzt mal abgesehen von dem letzten Punkt, von dem du erzählt hast, scheint es da ja nicht gravierende Risiken zu geben für die Babys. Wie ist das mit den Müttern? Weil die haben ja viele Hormone genommen.
Ja, da dachte ich auch, dass das Auswirkungen hätte. Da habe ich eben auch noch mit Maria Magnus drüber gesprochen. Und sie hat eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen und kurzfristige Gesundheitsprobleme bei den IVF-Müttern untersucht.
The studies that I've directly led, we did not find any indication.
Sie sagt, dass es keine Hinweise gibt, dass Frauen aufgrund von der künstlichen Befruchtung, also von den verschiedenen Methoden, ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Sie haben auch kein kurzzeitiges Risiko für andere gesundheitliche Probleme gesehen. Aber da ist die Datenlage ziemlich klar. Bei psychischen Problemen, da sieht man eine sehr hohe Tendenz bei Frauen, bei denen die künstliche Befruchtung nicht geklappt hat.
Jetzt haben wir aber heute dank dir ja gelernt, dass Hormonbehandlungen ja quasi standardmäßig zum Ablauf gehören, wenn man beim Kinderwunsch nachhelfen lässt. Im Zusammenhang mit Östrogen und Progesteron, also den Hormonen, liest man ja immer wieder, dass es hier einen Zusammenhang mit dem Risiko für zum Beispiel Brustkrebs gibt. Wie ist denn da die Datenlage?
Also da gibt es viele verschiedene Studien mit unterschiedlichen Ergebnissen. Mhm. Hier sind auch ältere Behandlungsmethoden mit drin. Und der Reproduktionsmediziner Michael von Wolf vermutet kein Risiko. Und das begründet er hier in dem Ton.
Wenn man hormonell stimuliert, dann steigt das Östrogen an. Sagen wir mal, ich brauche 2 Wochen bis zur Eizellentnahme. In der ersten Woche geht es langsam, Östrogen langsam hoch, langsam, langsam. Und dann in der zweiten Woche geht es schnell hoch. Das heißt, ich habe eine Woche übernatürlich viel Östrogen. Eine Woche. Eine große IVF, die mache ich ja, da macht Frau vielleicht 2-3 Mal in ihrem Leben. Ja? Oder sagen wir mal 3-mal im Leben. Dann hat sie 3 Wochen lang in ihrem Leben höheres Östrogen. Macht ja nichts. Das ist so wenig gesamthaft, dass es keine Rolle spielt. Und wenn man schwanger ist, hat man 9 Monate lang ein sehr hohes Östrogen.
Wir haben bis hierhin viel über die biologisch-medizinische Seite des Themas gesprochen. Jetzt lasst uns endlich mal auf die ethische Seite blicken. Wir haben gehört, in Deutschland ist vieles nicht erlaubt, was in anderen Ländern erlaubt ist, wegen des Embryonenschutzgesetzes. Viele Expertinnen und Experten fordern, dieses Embryonenschutzgesetz zu ändern. Daniela, warum?
Aus dem einfachen Grund, weil dieses Embryonenschutzgesetz wirklich ziemlich veraltet ist, haben wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen, existiert seit den 1990er Jahren. Und ein ganz massives Problem dabei ist, dass vieles, was heutzutage technisch, wissenschaftlich möglich ist, dass das überhaupt gar nicht in diesem Embryonenschutzgesetz abgebildet ist, weil man das damals noch nicht wusste, dass die Forschung so weit würde gehen können und in diese Richtung überhaupt vorstoßen könnte. Ich sag mal 2 Beispiele. Eingriffe in die Keimbahn von Embryonen, also die sogenannte Genschere, haben wir ja auch schon drüber berichtet, was in China ja vor ein paar Jahren tatsächlich stattgefunden hat. Das war damals gar nicht denkbar. Also dieser Fall taucht dort überhaupt gar nicht auf, wird in keiner Form abgebildet. Oder die Embryoidforschung, das ist Forschung, wo aus Hautzellen, die entnommen werden, also ganz normale Körperzellen eines Menschen, die können umprogrammiert werden. Mhm. Dann ist das eine Stammzelle und aus einer solchen Stammzelle kann man dann tatsächlich ein embryoähnliches Zellgewebe herstellen. Also es laufen dann da Prozesse ab, tatsächlich selbstständig, wenn man sozusagen die Umgebung adäquat herrichtet, dass sich da so ein Embryoid, also ein embryoähnliches Modell, wie das immer so schön heißt, entwickeln kann. Diese beiden wirklich sehr extremen Beispiele, was mittlerweile alles möglich ist, sind eben damals überhaupt nicht gedacht worden und insofern sind die da in gar keiner Form drin enthalten. Und dann zum Beispiel noch ein ganz wichtiger Punkt. Bei uns ist nach Embryonenschutzgesetz verboten die PID.
PID, das musst du einmal erklären.
Ja, Präimplantationsdiagnostik ist das in Langform für dieses Kürzel. Und die Idee dahinter ist, dass man eben befruchtete Eizellen im Reagenzglas untersucht auf ihre Gesundheit, auf ihre Fitness. Und dass man dann eben entscheidet und sagt, Mensch, wir nehmen hier das Gesündeste.
Das Designer-Baby.
Ja, genau. Und das setzen wir ein. Und du kannst dabei zum Beispiel eben auch das Geschlecht bestimmen. Und das ist in Deutschland als generelle Möglichkeit eben nicht erlaubt. Das ist verboten. Es gibt nur bestimmte Erbkrankheiten, die ganz genau benannt sind, wo das Risiko, das zu vererben, eben wirklich so extrem groß ist. Und da ist dann eben eine solche Methodik erlaubt.
Muss man dann nicht auch zu so einer Ethikkommission?
Genau, das wird dann alles genau geprüft. Ja. Und das könnte aber natürlich, wenn wir uns jetzt nochmal vergegenwärtigen, was Nele uns vorhin gesagt hat, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, tatsächlich ein Kind zu bekommen, wenn man diese reproduktionsmedizinischen verschiedenen Maßnahmen in Anspruch nimmt. Das könnte vielleicht doch deutlich auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man mit einem Kind nach Hause geht. Aber das ist eben verboten, weil man dann argumentiert und sagt, das ist eine Form der Selektion und das wollen wir in Deutschland nicht.
Ja, und deswegen gehen dann ja auch viele ins Ausland.
Ja, und deswegen gehen ja zum Beispiel auch viele wegen der PID zum Beispiel in die Ukraine oder andere für die Eizellenspende eben in andere europäische Länder, wie zum Beispiel nach Spanien. Also da fahren die Paare hin, weil es eben dort die Möglichkeit dazu gibt. Und bei Leihmutterschaft eben auch Ukraine oder Georgien. Und Einen Punkt muss man dabei noch bedenken, dadurch, dass das bei uns in Deutschland verboten ist, der Akt selbst oder diese Inanspruchnahme. Aber nichtsdestotrotz kommt es dann ja zu diesen Fällen, worüber wir am Anfang gehört haben oder worüber wir auch schon gesprochen haben, dass dann tatsächlich auf Frauen Ü60 beispielsweise mehrere Eizellenspenden also in Anspruch nehmen, sich einsetzen lassen. Die haben dann eine Mehrlingsschwangerschaft mit allen Folgeproblemen und die kommen ja zurück nach Deutschland und dann hat man eben auch keinen Einfluss mehr. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anführen, dass sie sagen, auch vor dem Hintergrund wäre gut, dass wir für uns hier eine Regelung haben, weil dann hätte man eben mehr Einfluss, zum Beispiel zu sagen, Eizellenspende ja, aber vielleicht nur in ganz bestimmten Altersgruppen oder so.
Wird das denn gerade diskutiert?
Ja, das mit diesen Altersgrenzen ist echt ein richtig schwieriges Thema. Also insgesamt, ich möchte das mal erweitert sozusagen hier betrachten, weil das ist ja bei uns insgesamt im Gesundheitssystem so, dass wir nicht starre Altersgrenzen haben. Also für Blutspende gilt das und für Organspende. Da gibt es wirklich richtig krasse Alters- und rigide Altersgrenzen. Aber ansonsten Herz-OP oder noch eine Hüftgeschichte oder sowas.
Stimmt, ah ja, da ne? willst du drauf hinaus.
Ja, 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 das gibt es bei uns nicht. Also in Großbritannien ist das zum Beispiel so, dass die ja so ein sehr viel utilitaristischeres Verständnis haben, also Kosten nutzen müssen in einer Relation stehen, wo man sich und verspricht, das ist ausgewogen, das ist eine Balance. Und da gibt es zum Beispiel ganz starre Altersgrenzen. Ab einem bestimmten Alter werden keine Herz-OPs mehr gemacht und so. Aber bei uns gibt es das nicht und deshalb tut man sich auch im Moment in der Diskussion noch extrem schwer damit, für diese ganze Reproduktionsmedizin wirklich ernsthafte, strenge Altersregeln zu diskutieren.
Ein Bereich, der ja auch super spannend ist, das Embryonenschutzgesetz regelt ja auch, was Forschende in diesem Bereich dürfen und was nicht. Du recherchierst ja ganz viel auch in diesem Bereich, Daniela. Welche Rückmeldungen kommen denn da aus der Wissenschaft?
Ja, die sind total unzufrieden damit. Genau aus dem Grund, diese beiden Beispiele, auch die ich eben schon mal ganz kurz gebracht habe. Also ganz viel Wissen kann gar nicht mehr hier in Deutschland sozusagen generiert, also hergestellt, erforscht werden. Also das betrifft natürlich einerseits sozusagen Krankheiten oder bestimmte Entwicklungsstörungen bei heranreifenden Embryonen, weil diese Forschung nicht erlaubt ist. Das heißt oder kann heißen, dass eben auch zum Beispiel die Reproduktionsmedizin bei uns möglicherweise gar nicht mehr auf dem allerneuesten wissenschaftlichen Stand sich befindet, weil die Forschung dazu hier nicht stattfindet. Ja, und deshalb hat sich das auch so ein bisschen abgespalten. Deshalb ist bei uns dieser ganze Bereich Reproduktionsmedizin tatsächlich vor allen Dingen im Privatwirtschaftlichen so zu suchen. Also es gibt nur noch ganz wenige akademische, universitäre Einrichtungen, die sich damit befassen. Und dann noch einen letzten Aspekt, den ich wirklich extrem wichtig finde in dem Zusammenhang. Wenn man das Embryonenschutzgesetz überarbeiten würde, dann wäre es eben auch möglich, die Entwicklung in anderen Forschungsfeldern, die mitzubedenken und auch mit einem neuen Gesetz abzubilden, weil es ist wirklich extrem gut denkbar, ich halte das für sehr realistisch, dass es in Zukunft eben die Möglichkeit geben wird, das Wissen aus sehr unterschiedlichen Forschungsbereichen zusammenzuführen und das alles dann eben auch in der Reproduktionsmedizin zusammenlaufen zu lassen.
Wie meinst du das? Also welche anderen medizinischen Forschungsfelder meinst du damit?
Ja, also zum Beispiel das, was wir ganz kurz gerade schon hatten, Thema Genschere, also diese neue Technologie CRISPR, damit sind ja Veränderungen am Erbgut möglich. Also nochmal ganz kurz, Eingriffe in die Keimbahn. Das bedeutet, dass tatsächlich diese Veränderung, die ich bei dem Embryo vornehme, dass die auch wieder vererbt wird. Das ist ja was anderes als diese Gentherapien, die eingesetzt werden, um eine bestehende Krankheit zu kurieren oder zu verändern. Und das ist zum Beispiel mittlerweile ja möglich. Wir haben dieses Beispiel in China gesehen, wo ein Forschender eben angeblich das Erbgut von Zwillingen so verändert hat, dass die jetzt gegen HIV resistent sein sollen. Und diese Forschung geht weiter. Also daran an Embryo-Forschung im Hinblick auf den Einsatz der Genschere wird auch in Großbritannien zum Beispiel gearbeitet. Und der zweite Punkt, das zweite Beispiel hatte ich eben auch schon ganz kurz einmal angesprochen, diese Embryoid-Forschung. Also es ist mittlerweile möglich, embryoähnliche Zellgebilde herzustellen, die aus Stammzellen gewonnen
wurden.
Ja. Und wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, dass das alles irgendwann zusammengeführt wird, also ich kann quasi künstlich irgendwann einen Embryo erzeugen. Dann ist natürlich, und dann kann ich noch durch die Genschere das Erbgut so zurecht schnibbeln, sage ich jetzt mal so ganz hemdsärmlich, also so designen, dass da genau das rauskommt, was ich haben möchte. Dann gibt es auch noch die Forschung an einer künstlichen Gebärmutter. Das gibt es im Moment lediglich für Mäuse, wird das getestet. Aber es ist ja theoretisch möglich, das alles zusammenzuführen. Das passt ja alles eigentlich extrem gut zusammen. Und das sehe ich durchaus kritisch. Und das sagen eben auch viele Forschende. Deshalb müsste bei uns wirklich gesetzlich sich was ganz Grundlegendes verändern. Und dass das jetzt alles nicht von mir ein Hirngespinst ist, sondern dass das alles wirklich sehr gut denkbar ist, dass das irgendwann zusammengeführt wird. Dazu lasst uns jetzt nochmal Jakob Hanna hören. Das ist ein Forscher aus Israel, der ganz viel Embryoidforschung macht, der wirklich weltweit extrem führend ist, was das angeht, der zum Beispiel auch diese künstliche Gebärmutter einsetzt bei den Mausembryoiden. Und den lasst uns mal dazu hören.
Pregnancy, a whole pregnancy outside uterus, which I think maybe never, maybe in 200 years. I think this is a source of making eggs for women. I think it's something between 5 to 10 years.
Ja. In 5 bis 10 Jahren, sagt er, könnte
künstliche
das
soweit
sein.
Eizellen von menschlichen Frauen, dass man die eben herstellen kann auf diese Art und Weise. Naja, und ein Problem an diesem ganzen Kontext ist natürlich, es gibt keine internationalen Regularien. Also das haben wir an diesem Beispiel dieser chinesischen Zwillinge gesehen. Es gab zwar so ein Moratorium, wo die ganzen Forschenden gesagt haben, nein, das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Das ist nicht absehbar, das ist unverantwortlich, das können wir nicht riskieren. Eingriff in die Keimbahn. Ja, ist aber eben trotzdem passiert. Ne? Und diese Verknüpfung dieser verschiedenen Forschungsfelder, das sieht zum Beispiel eben auch Urban Wiesing, dass das wirklich eine mögliche Zukunft der Forschung sein könnte. Lassen uns noch mal kurz dazu hören.
Wir müssen davon ausgehen, dass der technische Fortschritt weitergeht. Wir müssen davon ausgehen, dass es dort neue Entwicklungen gibt. Die Frage ist nur, wann und welche gibt es? Im Augenblick gibt es ja durch das Embryonenschutzgesetz sehr strenge Regelungen in Deutschland, die sehr, sehr viel verbieten. Wie bereits erwähnt, das steht zur Debatte, zumindest in einigen Fragestellungen. Kurzum, wir müssen uns über kurz oder lang damit auseinandersetzen. Ich glaube, ein Kriterium, das man in diesem Zusammenhang erwähnen sollte, ist angesichts des 300. Geburtstags von Immanuel Kant häufig genannt worden in letzter Zeit, und ich glaube, dass es gar nicht so schlecht ist. Solange wir ein Kind niemals bloß als Mittel, sondern immer als Zweck an sich bezeichnen und immer als Zweck an sich behandeln, glaube ich, dass wir weitere technologische Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin durchaus erwägen sollten. Aber jenseits dessen, glaube ich, sollten wir nicht voranschreiten.
Was heißt denn das konkret? Was wäre denn ein Kind, das als Mittel gezeugt oder hergestellt werden würde, Daniela?
Ja, also, wenn du dir vorstellst, man lässt ein Kind klonen beispielsweise, um das Kind, was bereits lebt, um sozusagen so eine Art Ersatz Teillager für dieses Kind zu haben, weil man beispielsweise weiß, dieses erste Kind hat zum Beispiel einen schweren Herzfehler.
Oha, ja.
Theoretisch könnte man das ja denken. Also das wäre ein ganz klassischer Fall, dass ja das Kind bloß als Mittel, nämlich als Ersatzmittel gedacht wird. Oder wenn man sich jetzt vorstellt, Kinder würde man designen wollen, denen man Empathie wegzüchten würde, also falls das irgendwann mal möglich wäre.
Science-Fiction bitte.
Ja, so eine dystopische Vorstellung, damit du dann Soldaten hast oder so Kampfmaschinen, die du einsetzen kannst. Also das wären jetzt natürlich, ich gebe zu, zwei extrem krasse Beispiele, aber da würde man eben, oder da sieht man ja, das geht dann nicht um die Kinder an sich, sind keine Wunschkinder, sondern es geht um einen ganz bestimmten Zweck. Und das, sagt eben Urban Wiesing, das wäre also vom ethisch-philosophischen Standpunkt aus betrachtet, wäre das ein Kriterium, um zu sagen, nee, diese Forschung, die müssen wir verbieten, das ist nicht richtig.
Sehr drastische Beispiele, klar, aber ich verstehe jetzt auch mehr, warum die Diskussion über ethische Fragen immer drängender wird dadurch. In diesem Zusammenhang spielt es ja auch eben eine Rolle, dass Reproduktionsmedizin ein Riesenmarkt ist. Ihr habt es beide schon angesprochen. Und ja, privatwirtschaftlich.
Ja, also man muss sich halt bewusst machen, dass das ist eine Geldmaschine. Ne? Also es gibt eine Studie, da wurden 42 Zusatzleistungen ausgewertet, also Tests, Infusionen, Präparate, die Frauen fruchtbarer machen sollen angeblich. Und da haben die Forschenden herausgefunden, über die Hälfte bringt nichts.
Nichts. Gar nichts.
Gar nichts.
Oh. Ja, also kann man auch sein lassen sozusagen.
Ja, aber es gibt ja auch zum Beispiel so eine Kinderwunschmesse seit ein paar Jahren, die einmal im Jahr stattfindet. Und da werden genau diese Zusatzleistungen zum Beispiel angeboten. Ja, der Umsatz, du hast es am Anfang, meine ich mal ganz kurz schon mal gesagt, 100 Millionen Euro. Und das ist ein boomender Markt. Das nimmt ja nicht ab, sondern
das Interesse genau reißt nicht ab daran. Ne? Ja, ja, klar. Also viele leere Versprechungen, aber dafür, ich sag mal, volle Kassen bei den entsprechenden Unternehmen auf Kosten von Menschen, die ja echt oft sehr, sehr leiden, wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt.
Ja, das denke ich, darf man jetzt bei der ganzen Diskussion, auch wenn man das wirklich ganz kritisch in den Blick nehmen muss, diese privatwirtschaftlichen Interessen und das Geld, was damit gemacht wird. Aber das darf man natürlich nicht unterschlagen. Also für diejenigen, die sich nicht sehnlicher wünschen als ein Kind, ist das natürlich ein extrem großes Leid, was sie empfinden, wenn sie keine leiblichen Kinder bekommen können. Aber ich denke trotzdem, jetzt vom ethisch-philosophischen Standpunkt aus betrachtet, muss man schon auch so ein bisschen das Ganze versuchen im Blick zu behalten, auch dann trotz des individuellen oder persönlichen Leids. Und man muss sich auch vor allen Dingen einfach massiv klar machen, Reproduktionsmedizin ist eben kein Garant dafür, dass man sich diesen Wunsch, dass man den wirklich wird, sich erfüllen können. Und ich denke, in der Hinsicht ist eben auch immer wieder wichtig, sich klarzumachen, das betonen eben auch die Medizinethiker, die zur Reproduktionsmedizin forschen, dass sie sagen, das Leben beinhaltet sehr viel, was wir lernen müssen, zu akzeptieren, dass es nicht immer für uns nur positiv ist. Also wir werden eben auch krank und wir sterben, wir sind alle endlich und wir müssen so ein bisschen auch lernen, mit den Defiziten zu leben. Ich weiß, das kann man leicht sagen, wenn man nicht selbst in der Situation ist und diesen Wunsch hat, aber es klappt eben auch manches im Leben nicht, auch wenn das natürlich überhaupt gar keine Art von Trost ist, das ist mir schon klar.
Lasst uns hier mal einen Punkt machen. Wir bereiten diese Aufnahme ja auch immer gemeinsam vor. Deswegen weiß ich, dass diese Frage, die ich jetzt stelle, auch okay ist, dass ich sie stellen darf. Wie weit würdet ihr denn gehen, auch nach dieser Recherche?
Ich dränge mich mal vor und spreche zuerst, weil ich eben ganz leicht, deshalb habe ich das eben auch so vorsichtig versucht zu formulieren, mit dem individuellen Leid und mit der Trauer, die damit einhergehen kann, wenn es eben nicht klappt mit dem eigenen Kinderwunsch. Also für mich stellen sich diese Fragen nicht. Ich bin schon ein bisschen älter, ich habe zwei Kinder. Das war bei uns keine problematische Situation. Insofern betrachte ich das von außen sehr theoretisch und schon so ein bisschen eben durch diese medizinethische Brille. Ich denke aber, man sollte auf jeden Fall im Auge behalten, dass man für sich selbst vielleicht sowas wie so einen richtigen Absprungzeitpunkt, dass man den vielleicht versucht, von Anfang an so ein bisschen mitzudenken oder so.
Was meinst mitdenken, du, Nele? Dass es nicht klappen könnte.
Ja, genau. Was sagst du, Nele?
Also bei mir ist es ja so, also ich habe das ja schon zu Beginn der Folge gesagt, ich bin jetzt Mitte 30, das heißt, da stellt sich die Frage dann noch, bei Daniela nicht mehr, bei mir dann möglicherweise in Zukunft. Und rational würde ich sagen, wenn das nicht klappt, dann soll das vielleicht auch nicht sein und dann muss man irgendwo den Punkt finden, wo man aufhört. Ich glaube aber auch, wie Daniela, das lässt sich leicht sagen, wenn man nicht in der Situation ist. Aber Daniela hat mir erzählt, dass ihr in der Recherche gesagt wurde, es gibt einen Tipp, den dieser Reproduktionsmediziner seinen Patientinnen gibt. Man soll sich eine Exit-Strategie überlegen. Also so weit gehe ich, bevor man beginnt. Und daran hält man sich dann auch. Und ich glaube, das ist ein guter, finde ich, kann man gut mitnehmen.
Ja, und dass man insgesamt schon so ein bisschen das auch kritisch betrachtet. Also dass man sich auch klar macht, alles, was Nele gesagt hat, also keine Erfolgsgarantie gibt es. Es ist mit unglaublichem Aufwand so verbunden. Und ja, möglicherweise ist das Ende eben nicht das, wovon man ganz sehnlichst träumt.
Also für mich bleibt schon so ein bisschen hängen, einfach, dass die Paare, Familien, Frauen einen sehr hohen Preis bezahlen. Emotional für diese Reise des Kinderwunsches und aber auch wirklich sehr viel Geld dafür in die Hand nehmen müssen und dann noch nicht mal die Garantie haben, dass es dann auch klappt. Und da fand ich eure Recherche heute doch sehr beeindruckend, wie intransparent dieser Geschäftszweig künstliche Befruchtung ist und wie wenig reguliert das ist. Und dass die Erfolgsraten gar nicht so hoch sind. Ich sag vielen, vielen Dank, dass ihr heute bei mir im Studio wart und danke für diese super Recherche.
Ja, vielen Dank, sagen wir, ne?
Danke, dass wir sein durften.
Vielen Dank ans Synapsen-Team heute. Melanie Stinn, Marion von Klarenau und Georg Czoske. Danke euch auch fürs Zuhören. Schreibt uns gerne, wenn ihr Anmerkungen zu der Folge habt, an synapsen@ndr.de. Und wenn ihr mögt, was wir hier im Podcast machen, dann empfehlt uns gerne weiter und bleibt uns treu. In 2 Wochen gibt es wieder eine Folge von Synapsen, wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de/synapsen. Ich bin Lucy Kluth und sage Tschüss, bis bald.
Synapsen.